Ja, Alex hat eben schon was sehr Richtiges gesagt. Wir wollen ja nicht die Schöpfung anbeten, sondern den Schöpfer. Darauf muss es hinauslaufen. In meinem Büro, da hängt ein Bild, ich habe das mal mitgebracht, schon viele Jahre. Die meisten kennen von euch wahrscheinlich das Motiv, ja, der Rhein-Grafenstein. Künstlerisch lässt sich jetzt über das Bild streiten, aber es hat für mich einen besonderen Wert. A, weil ich die Gegend besonders schätze und ich ja viele Jahre nicht hier gewohnt habe, da war das so ein Stück Heimat. Aber B ist der Maler auch aus Waldböckelheim, aus meinem Heimatdorf. Und deswegen hat das so einen besonderen Wert für mich, dieses Bild. Und ich glaube, mit der Schöpfung sollte uns das eigentlich genauso gehen. Wir sollten in der Schöpfung, wenn wir sie anschauen, in ihren vielen Aspekten etwas von unserem Gott sehen. Wir sollten etwas sehen von seiner Fantasie, von seiner Macht, von seiner Größe, aber auch von seiner Liebe fürs Detail. Und da möchte ich heute, das ist mehr so ein Impuls anhand verschiedener Beispiele, euch ein bisschen mitnehmen durch die Welt der Schöpfung, um darin nicht die Schöpfung selbst zu bewundern und zu bestaunen. Ja, das dürfen wir auch, aber das Ziel muss eigentlich sein, dass es uns lenkt, auf unseren Schöpfer selbst zu sehen. Es heißt ja schon im ersten Buch Mose, was wir gerade auch in der Bibellese haben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kommt eine Beurteilung. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Und dann wieder etwas später, so entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Das ist ein ganz zentrales Element in der Bibel, dass Gott der Schöpfer ist. Ja, da haben wir also überhaupt keine Frage, dass Gott dieses alles geschaffen hat. Und das hat von daher seinen Wert, dass es nicht von selbst entstanden ist, sich zufällig organisiert hat, sondern dass sich unser großer Gott Gedanken gemacht hat über jedes Detail. Und was uns auch bewusst ist, ist wahrscheinlich, wir leben ja nicht mehr in dieser sehr guten Schöpfung, sondern es ist eine Schöpfung, die wegen dem Sündenfall des Menschen in Unordnung geraten ist, ja sogar unter dem Fluch des Schöpfers steht. Und trotzdem, trotz vielem an Zerstörerischem in der Schöpfung, wo wir auch selbst beteiligt sind als sündige Menschen, ist immer noch sehr viel Faszinierendes übrig geblieben, was uns staunen lässt über den, der es gemacht hat. Und was uns auch Hoffnung gibt auf eine neue Schöpfung, denn dieser Gott hat die Fähigkeit, es wieder sehr gut zu machen und das hat er auch verheißen. Das Bild, man sieht das jetzt wegen dem Licht nicht so gut, aber das ist das Sternbild Orion, der zentrale Teil, aus unserem Garten in Winterbach aufgenommen. Also wie kann man das hier machen? Das ist, weil hier das Licht ausgeschaltet wird nachts. Ja, ihr wisst eigentlich nicht, wie privilegiert ihr seid. Ja, wenn das Licht nachts ausgeschaltet wird, hat man noch das Glück, einen Sternenhimmel beobachten zu können. Und wer es weiß, der erkennt das hier wieder, das ist der Gürtel des Orion. Diese Dreierkette sieht man jetzt sehr schön am Abendhimmel. Und das ist das Schwert des Orions, da sieht man einen gewaltigen Gasnebel in 1350 Lichtjahren Entfernung. Unvorstellbar für uns, diese Entfernungen. Ja, und insgesamt gibt das so ein drachenförmiges Gebilde. Was ich faszinierend finde, ist, dass dieses Sternbild in der Bibel mehrfach erwähnt wird, mit Namen. Er hat das Siebengestirn, das sind die Plejaden, und den Orion geschaffen. Er lässt aus Dunkelheit Licht werden und aus Licht wieder Dunkelheit. Herr ist sein Name. So steht's im Amos. Ja, also auch im Hiob kommt der Orion vor und an anderer Stelle. Diese Sternkonstellation hat schon viele, viele Generationen von Menschen fasziniert und es gehörte zu der wichtigen Erkenntnis zu sehen, dass es diese Welt da draußen gibt, liegt auch an unserem großen Gott. Er hat sie geschaffen und er ist auch der, der aus Dunkelheit Licht werden lässt. Und worauf das auch schon im Amos abzielt, ist nicht jetzt einfach die Sterne zu bestaunen. Im Gegenteil, in der Bibel steht auch ganz deutlich, dass wir nicht die Sterne anbeten sollen und in ihnen Götter sehen sollen, sondern kommt zu dem Herrn, dann werdet ihr leben. Bestaunt diesen Herrn, der das geschaffen hat und nicht die Schöpfung selbst. Das ist die Botschaft. Und so eine ähnliche Geschichte ist uns auch zum Beginn in die Allianz Gebetswoche vorgegeben aus Apostelgeschichte, Neues Testament, Kapitel 14, Abvers 12. Da war es nämlich so, dass Paulus und Barnabas in Galatien unterwegs waren, in der Stadt Lystra, und dort haben sie einen Gelähmten geheilt. Und nach diesem gewaltigen Ereignis, dieser Heilung eines gelähmten Menschen, kommen die Leute auf die Idee, Paulus und Barnabas selbst anzubeten. Weil sie dachten, das müssen Götter sein, wenn sie sowas zustande bringen. Dabei wollten sie doch durch diese Heilung auf den Gott hinweisen, dem sie selbst dienen. Und das stellen sie hier klar. Ich lese mal vor nach der Guten Nachricht Bibel. Als die Apostel merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen, genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollen wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich. Paulus und Barnabas weisen darauf hin, um was es hier eigentlich geht, um diesen lebendigen Gott, dem sollen wir uns zuwenden. Und die Schöpfung soll uns helfen, uns diesem Gott zuzuwenden. Und man sieht hier auch eine Tendenz, es geht vom Himmel über die Erde zum Meer, alles was Gott gestaltet hat, aber letztlich hat Gott es auch gestaltet, um Menschen zu versorgen, um Menschen letztlich auch durch seine Gegenwart froh und glücklich zu machen. Darauf soll alles hinauslaufen in seiner Schöpfung. Albert Einstein hat in einem Gespräch mit Fred Perls mal gesagt, oder das wird ihm nachgesagt, ist immer so eine Sache mit diesen Zitaten, aber ich denke, weil er das selber gesagt hat, Fred Perls, wird es wohl stimmen: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also wenn man gerade in die Zeit guckt, in der wir leben, dann hat man das Gefühl, er hat ziemlich recht mit dem, was er sagt. Menschen schauen immer wieder nur auf sich selbst und suchen die Lösung nur bei sich selbst. Aber sie kommen nicht auf die Idee, diesen Gott anzuschauen, auf den sie endlich blicken sollten. Und Salomo schreibt in Sprüche 1, Vers 7, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen, will sich nicht von Gott erziehen lassen. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar wilde Beispiele ausgesucht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, sehr unwahrscheinlich, aber es kommt hier häufig vor, in Moospolstern, vor allen Dingen auf so Moosbollen auf dem Dach. Wenn man die ausdrückt und den Saft unter dem Mikroskop anschaut, da findet man diese Tiere, Bärtierchen, ungefähr ein Zehntel Millimeter groß. Mich faszinieren die absolut als Geschöpfe Gottes, denn sie können Dinge, die kein anderes Lebewesen kann. Sie sind kleiner als ein Millimeter, aber es ist alles dran, ja? Füße, Krallen, Mund, die haben sogar kleine Punktaugen, um damit einfache Dinge wahrzunehmen. Sie können im Wasser tiefer als 4.500 Meter im Ozean überleben. An Land kommen sie noch in über 6.000 Meter Höhe vor. Sie leben in der Arktis genauso wie in den Tropen. Und sie überleben fast alles. Man hat mit diesen Tieren echt schlimme Tierversuche gemacht. Man hat sie auch im Weltraum getestet. Ja, das einzige Lebewesen, was im Weltraum 10 Tage lang überlebt, in den dort herrschenden Bedingungen, außerhalb der Raumstation. Das Tier hält Tage ohne Sauerstoff durch, Kälte bis minus 270 Grad, das liegt nahe am absoluten Nullpunkt. Man kann die in Salzlake einlegen, in reines Ethanol oder in flüssiges Helium bei minus 196 Grad kann man die monatelang kühlen. Sie halten radioaktive Strahlung aus, auch die harte Gammastrahlung draußen im Weltraum, und sie können komplett dehydrieren, also alles Wasser verlieren, und stellen ihren Stoffwechsel komplett ein. Da würden wir sofort sagen, dann ist das Tier natürlich tot. Es bildet sogenannte kleine Tönnchen, winzige Kügelchen. Wenn man die aber wieder ins Wasser legt, unter normalen Bedingungen, quellen die auf und das Tier lebt wieder. Völlig verrückt, ja, die Wissenschaftler fragen sich, was da los ist. Und man kann dann auch nachlesen im Lexikon, hier Wikipedia zum Beispiel, Bärtierchen im kryptobiotischen Zustand, so nennt sich das, diese kleinen Kügelchen, werfen Fragen nach der Definition von Leben auf. So werden als charakteristische Merkmale eines lebenden Organismus häufig Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung angeführt. Keine dieser Eigenschaften findet sich jedoch im Tönchenstadium, das ist also diese eingeschrumpfte Form, sodass man die Rückkehr in den aktiven Zustand als Wiederauferstehung von den Toten bezeichnen könnte. Ich finde das witzig, dass Gott uns in diesem kleinen Tierchen ein Beispiel gibt, dass er der Gott ist, der auch Tote zum Leben erwecken kann. Wir wissen immer noch nicht, was da genau passiert, aber es ist so ein kleiner Hinweis, ein Wink mit dem ganz kleinen Zaunfall Gottes in Form eines Bärtierchens. Er ist der Herr über Leben und Tod. Ein Tier, was uns mehr vertraut ist und was wir in der Regel eher platt hauen, hier eine Goldfliege, ja, wir finden die eklig, weil die meistens auf Aas und Fäkalien sich ernähren und dann auf dem Marmeladenbrot sitzen, das ist nicht so nett. Aber denkt mal dran, wenn ihr so eine Fliege seht, die hat eine Gangschaltung eingebaut, eine echte Dreigangschaltung. Sie kann ihr Flügelgelenk in drei verschiedenen Auflagepunkten einrasten und je nach Einrastpunkt ist der Ausschlag des Flügels am Ende weniger oder stärker. Ja, so wie wenn ihr ein Lineal auf einen Bleistift legt und den Bleistift verschiebt, ja, so ist am Ende der Ausschlag. Die Fliege kann jetzt auf beiden Seiten ihres Körpers unterschiedliche Gänge fliegen, also links im dritten, rechts im ersten zum Beispiel, und dann fliegt sie dadurch in Richtung der höheren, also in Richtung des geringeren Vortriebs, ja, also ähnlich wie eine Planierraupe, wo die Raupe langsamer läuft, in die Richtung bewegt sich die Raupe, und so fliegt die Fliege. Sehr genial kann sie das steuern. Ich finde das fantastisch, ja, dass auch technische Details in Lebewesen entdeckt werden können. Man muss nur genauer hinschauen. Oder hier so eine kleine Springspinne. Die hat unglaublich tolle Augen, übrigens 8, mit denen kann sie ein 360-Grad-Panoramabild sehen. Sie kann aber, und jetzt ist der große Gag dabei, mit den zwei vorderen großen Frontalaugen dreidimensional vergrößerte Bilder wahrnehmen. Sie hat hier zwei Teleobjektive eingebaut. Mit denen kann sie Details näher ranholen und kann sich die genauer angucken. Ja, wenn sie zum Beispiel durch die Büsche springt oder jagt. Das Fernrohr ist also schon längst erfunden. Gott hat es in dieses kleine Tier eingebaut. Und da könnte ich jetzt noch viel mehr erzählen. Also es geht noch viel komplizierter allein bei diesem Tier, aber ich lasse es mal. Wenn wir an fliegende Tiere denken, dann kommen uns die Libellen in den Sinn. Hier eine blaugrüne Mosaikjungfer, die kommt hier häufig vor. Diese Tiere sind so fantastisch in ihren Flugfähigkeiten, dass sie sogar rückwärts fliegen können. Ja, und sie können alle Manöver durchführen, die auch ein Helikopter durchführen kann. Und dabei können sie extreme Beschleunigungskräfte aushalten. Mehrere G-Kräfte können sie aushalten, ohne dass ihr Körper geschreddert wird. Und ich habe mal mit einem Wissenschaftler gesprochen, der eine wissenschaftliche Arbeit über dieses Tier geschrieben hat, mehrere hundert Seiten, nur über die physikalischen Eigenschaften eines einzigen Libellenflügelgelenks. Und dieser Mann war vorher Atheist. Und im Gespräch mit mir hat er dann zugegeben, dass er sich inzwischen nicht mehr vorstellen kann, dass so etwas zufällig entstanden ist. Übrigens, der Mann ist heute Rettungshubschrauberpilot. Gehört nicht hier in den Kreis, aber Ja, ich fand das interessant. Er hat durch das Beobachten und genaue Erforschen eines kleinen Details in der Natur den Blick bekommen für den großen Schöpfer. In Römer 1 heißt es deshalb auch, und das gilt für alle Zeiten, gerade heute, wo wir durch wissenschaftliche Technik ausgerüstet viel genauer hinschauen können, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung, genauso wie die Leute in Lystra. Sie mussten eigentlich darauf kommen, dass wenn diese Männer im Auftrag des lebendigen Gottes einen Gelähmten heilen können, dann muss dieser Gott anbetungswürdig sein. Leider kam es in Lystra nicht zu dieser Erkenntnis, sondern sie haben letztlich auch Stress gemacht und haben Barnabas und Paulus umbringen wollen. Aber das wäre klug gewesen, wenn sie diesen Gott in diesen Taten gesehen hätten. Und wir wären klug, wir würden ihn auch heute in seiner Schöpfung sehen. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, der alles geschaffen hat, was lebt. So heißt es in Vers 15 und das wollen wir auch nachher im Gebet tun. Ich staune immer wieder über diese Turmfalken, die, egal wie die Windverhältnisse sind, die stehen wie angeschraubt am Himmel, ja, und können punktgenau den Boden fixieren. Übrigens sehen die auch noch im ultravioletten Bereich. In dem Bereich leuchtet Mäuseurin. Deswegen sehen sie von oben genau, wo es am ehesten sich lohnt zu jagen. Also sie sind da perfekt ausgestattet. Und zum Schluss möchte ich nochmal in die große Welt hineingehen. Das sind die sogenannten Säulen der Schöpfung. So heißen die tatsächlich im Jargon der Astronomen. Und das neu installierte James-Webb-Teleskop hat diese Aufnahme gemacht im nahen und mittleren Infrarotbereich. Ich finde es absolut faszinierend, dieses Bild. Ja, also das ist ein Teil aus dem Adlernebel, Staubwolken kombiniert mit unzähligen Sternen. Und interessant ist, wenn man liest, wie die NASA-Wissenschaftler auf diese Bezeichnung Säulen der Schöpfung kamen, dann lag das daran, dass sie in einem berühmten Standardwerk der bedeutendsten Reden der Menschheit auf eine Predigt von Charles Haddon Spurgeon gestoßen sind. Und Spurgeon hat von den Säulen der Schöpfung gesprochen und hat sie in dieser Predigt, ich zitiere mal daraus, als er beschreibt, dass Gott durch Jesus Mensch wurde und zu uns in die Welt kam. Da schreibt Spurgeon, das Unendliche ist ein Kind geworden. Es geht um die Weihnachtsgeschichte. Er, an dessen Schultern das Universum hängt, hängt an der Brust seiner Mutter. Er, der alles erschaffen hat und die Säulen der Schöpfung trägt, ist jetzt so schwach geworden, dass er von einer Frau getragen werden muss. Ja, also Spurgeon hat erkannt, dieser gewaltige Gott, der sowas geschaffen hat, hat sich klein gemacht für uns und das ist das eigentliche Wunder. Das ist das, weswegen wir Gott noch mehr anbeten müssen, als für das, was wir hier im Universum beobachten. Die Säulen der Schöpfung zum Beispiel. Und ich schließe mit Hebräer 1, Vers 2. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, dass Jesus Christus, der als kleines Baby auf die Welt kam, selbst der Schöpfer ist, der hier in seine Schöpfung kommt. Amen.